Wenn ich ganz nah vor einem Mosaik stehe, dann sehe ich nur bunte Steine. Trete ich ein Stück zurück, wird aus dem Steinesalat ein wunderbares Bild. Und wenn ich vor einem Mosaik stehe, staune ich manchmal, wie der Künstler das ganze Bild in seinem Geist trägt, wenn er diesen einzelnen Stein an eine ganz bestimmte Position setzt. Und das ist ein wunderbares Bild fürs eigene Leben, so ein Mosaik. Wie Mosaiksteine fügen sich in meinem Leben, in eurem Leben, die Dinge so zusammen und ergeben das heutige Bild. Vielleicht kein fertiges Bild, vielleicht so ein Zwischenstand, ein Zwischenergebnis. Und manche Steine habt ihr in eurem Leben vielleicht ganz bewusst gesetzt. Für die habt ihr euch entschieden. Andere sind durch Mitmenschen gesetzt worden, sind euch vielleicht schon mit in die Wiege gelegt worden. Und andere wiederum von Gott gesetzt. Über manches in meinem Leben staune ich total dankbar, wenn ich so zurückblicke und sage, Mensch, cool, was da so an Steinchen reingepurzelt ist. Bei einigen Mosaiksteinen frage ich mich überhaupt, wie die da reingekommen sind. Und bei manchen weiß ich bis heute nicht, was sie eigentlich da in meinem Leben sollen. Es gibt Momente in meinem Leben, da gelingt es mir, innerlich ein paar Schritte zurückzutreten und einen Blick zu werfen auf das Ganze. Und der bunte Mosaikhaufen meines Lebens ergibt dann plötzlich einen Sinn, ein Bild. Das sind so ganz wunderbare Momente, finde ich, wenn das gelingt. Manchmal sind es auch sehr schmerzhafte Momente, wo man so versteht, warum man so ist, wie man ist. Auf jeden Fall sind es so Momente der Klarheit, die mir helfen, manches in meinem Leben besser einzusortieren. Und das sind so Momente, die mir unheimlich helfen, so eine dankbare Grundhaltung zu entwickeln, Gott gegenüber, für das, was auch Gutes da ist. Und ich glaube, da glaube ich ganz fest dran, dass so eine dankbare Grundhaltung Gott gegenüber in eine innerliche Freiheit führt, die mir unheimlich wichtig ist. Und ich habe ein bisschen überlegt, was erzähle ich euch eigentlich hier, so das erste Mal, wenn ich hier bin. Und ich dachte, ich erzähle euch von einem Mann, der das geschafft hat, diese innere Freiheit aus Dankbarkeit Gott gegenüber für sein Leben zu gewinnen. Und er hat es nicht leicht gehabt dabei. Sein Leben, wenn man das als Mosaikbild so betrachtet, ist das ein sehr beeindruckendes Bild. Da findet sich alles drin, also so Edelsteine, die von den großen Glanzmomenten seines Lebens erzählen, aber auch ziemlich scharfkantige Kiesel, die also von seinen tiefen Stürzen erzählen, die er im Leben erlebt hat. Der heißt Josef, der Mann, steht im ersten Buch Mose. Da wird von ihm erzählt. Und ich will ihn selbst zu Wort kommen lassen, mit hineingehen in eine Situation seines Lebens, die für ihn zum Wendepunkt wird. Josef sitzt im Palast des Pharaos in Ägypten. Er hat kostbare Kleider an, ist ein gemachter Mann. Hochgearbeitet hat er sich. Er ist der höchste Beamte in Ägypten. Über ihm steht nur noch der Pharao selber. Er war einmal Sklave, dieser Josef. Seine eigenen Brüder hatten ihn an Sklavenhändler verkauft. Ich hätte meinem Bruder viel zugetraut, aber das nicht. Aus Neid haben sie das getan, weil der Vater ihn, den Josef, besonders mochte. Und sie haben sein Leben zerstört damit. Sich endlich rächen für alles, was sie ihm angetan haben. Immer wieder hatte er sich das ausgemalt. Nur um sich am Ende einzugestehen, dass dieser Tag niemals kommen wird. Wo auf Erden erlebt man schon Gerechtigkeit? Und heute ist Josef in dieser großartigen Situation, dass der Tag der Gerechtigkeit für ihn kommt. Er ist auf einmal da. Er selbst hätte es nie besser inszenieren können, als das Gott angestellt hat. Alles war nun auf den Kopf gestellt. Damals war er, Josef, ganz unten, jetzt sie, die Brüder. Und er kann es nun genauso machen wie sie. Aber zuvor sagt sich Josef, werde ich diesen Moment auskosten. Vor sie würde er hintreten und ihnen sagen, wer er war, sich zu erkennen geben. Seine Sätze würden wie Honig über seine Lippen kommen, aber sie würden Gift sein für seine Brüder. Der Tag des Gerichts ist gekommen und sie sollen Angst haben und zittern um ihr Leben, so wie er damals, als sie ihn in den Brunnen warfen. Dann, wenn sie vom Schock betäubt sind, würde er sich jeden Einzelnen vornehmen. Jeden würde er ins Gesicht schauen und sagst, du warst doch der Älteste. Du hättest vernünftig sein müssen. Und du warst sonst selbst immer so ängstlich. Hast du nie daran gedacht, wie ich mich fühle damals? Ja, und du Mutiger, kam etwa die Idee von mir, mich loszuwerden? Gerechtigkeit. Mehr will er doch nicht, Josef. Ausgleich für die schlaflosen Nächte voller Todesangst, Jahre, in denen er wie ein Stück Vieh behandelt worden ist und vergessen hat, dass er ein Mensch ist. Gerechtigkeit, Ausgleich mit seinen Brüdern. Alles hatten sie ihm damals genommen. Familie, Heimat, Identität. Und jetzt würden sie alles verlieren. Josef verschränkt die Arme vor der Brust. Ich habe nur einen Ehering, er hat einen goldenen Armreif. Den Armreif des Pharaos. Das Licht blitzt in dem Schmuckstück. Und an manchen Tagen wundert er sich, wie er trotz allem zu so viel Reichtum gelangt ist. Das herrschaftliche Anwesen, das er besitzt. Die Diener, die im Haus und auf den Feldern für ihn arbeiten. Seine Frau, seine beiden Söhne. Sein größter Reichtum überhaupt. Und da ist er plötzlich wieder der Gedanke, der manchmal emporkommt in ihm. Wie hatte er es überhaupt so weit bringen können? Durch Intelligenz, Fleiß, Menschenkenntnis? Josef ist nicht für seine Bescheidenheit bekannt. Gewiss, er ist ein intelligenter, fleißiger Mensch. Aber das alles hätte ihm nichts genützt, wenn nicht, und da kann er sich dann doch nicht täuschen, wenn die Brüder ihn nicht damals in diesen Brunnen geworfen hätten und so übel mitgespielt hätten, wenn er nicht ganz unten im Dreck gewesen wäre. Er unterbricht sich selbst. Jetzt fange ich doch an, meine Vergangenheit zu verklären, sagt sich Josef. Ist das schon die Milde des Alters? Andererseits, wo wäre er, Josef, jetzt, wenn die Brüder seinen Weg nicht durchkreuzt hätten? Damals im ersten Moment hatte er doch gemeint, sterben zu müssen. Später, als er immer noch am Leben war, wurde er fast verrückt von der Vorstellung, überhaupt weiterleben zu müssen. Bis sich dann Steinchen und Steinchen doch zusammengefügt haben zu einem Mosaik und auf einmal war da wieder sowas wie eine Perspektive da in seinem Leben. Ein Hauch von Morgenröte. Hatte lange nicht damit gerechnet, dass sowas wieder passieren kann. Und dann kam der Rückschlag, fast noch härter. Wieder warf eine höhere Macht alles durcheinander und er fiel wieder ins Dunkel, kam ins Gefängnis. Lange Zeit geschah einfach gar nichts mit ihm. Und dann, wie von Geisterhand, kam auf einmal Ort und Zeit und die richtigen Personen zusammen und alles wurde anders, ging aufwärts, steil bergauf, höher und höher, schwindelnd, erregend hoch. Jetzt im Abstand der Jahre sieht er zurück auf sein Leben, auf dieses Mosaik. Das Mosaik ist größer geworden als je zuvor und auch verworrener, ein Rätselbild fast. Und da tauchen noch Dinge in seinem Lebensmosaik auf, sein ganzes Volk. Wie würden sie alle jetzt in der Zeit der Hungersnot überleben, wenn er nicht diesen steinigen Weg bis nach Ägypten gegangen wäre und jetzt an dieser Position wäre, die Träume des Pharaos gedeutet hätte, die dazu geführt haben, dass er Vorsorge treffen konnte für die Zeit der Hungersnot. Er sieht sich schon heraufziehen vor sein inneren Auge, seine Brüder, hinter ihnen dürres, verbranntes Land. Er sieht jetzt, dass das alles für sie gewesen ist, für die Brüder, auch für den Vater, für sein ganzes Volk. Für sie hat er gelitten und gekämpft. Für sie hat er gearbeitet und gesiegt. Die Jahre der Entbehrung, der Demütigung, der Angst, die waren nicht umsonst gewesen. War da doch die führende Hand Gottes, die alles sinnvoll verbindet? Und nun war jetzt die Stunde der Aufrechnung mit den Brüdern? Oder muss man nicht, wenn man aufrechnet, dann alles aufrechnen insgesamt? Er wäre ja auch nie der Mensch geworden, der er jetzt war, hätte er nie herausgefunden aus seiner Selbstverliebtheit. Er ist ja nicht ohne Grund von seinen Brüdern gehasst worden. Und er hätte vielleicht nie Ausdauer und Geduld gelernt, nie die Kraft entwickelt, Lasten zu tragen, unter denen andere zusammenbrechen würden. Die Brüder sind schuld. Daran ist nicht zu rütteln. Ohne ihre Schuld hätte es nicht die dunklen Jahre gegeben, aber auch nicht den Segen. Das Gute war aus dem Schweren herausgewachsen, wie ein Samenkorn, das von der Steinplatte fast erdrückt wird und sich durcharbeiten muss durch dunkles Erdreich. Und jetzt ist sein Wachstum nicht mehr aufzuhalten. Und niemand, der schließlich die starke blühende Pflanze sieht, weiß, was sie im Untergrund für Mühsal hatte, um überhaupt ans Licht zu kommen. Von sich aus hätte Josef niemals diesen Weg gewählt. Wer hätte das schon? Auch man wird nicht gefragt im Leben. Auch eine Lebenserfahrung. Man hat vieles nicht in der Hand. Muss sich arrangieren und damit leben. Aber man kann das Ende nicht ohne den Anfang und den Anfang nicht ohne das Ende sehen. Beides gehört zusammen. Es war ein schlimmer Anfang für Josef, aber auch ein gutes Ende. Und der Weg zwischen beiden vielleicht sogar das Wichtigste. Den Weg, den er gekommen ist. In Josef reift eine Entscheidung. Er wird nicht zurückkehren zu dem Anfang. Er wird nicht zurückkehren an den Anfang, wo Angst, Wut und Verzweiflung war. Er hat unterwegs manchen Stein eingesammelt. Steine, von denen er sich mitunter nie gewünscht hat, dass sie Teil seines Lebensmosaiks würden. In manchen dieser Steine ist er schmerzhaft hineingetreten, manchmal wieder hohlklaut, fluchend. Sein jugendlicher Hochmut zum Beispiel, der die Feindschaft der Brüder genährt hat. Er will ihn nicht missen, diesen Stein. Er gehört dazu, wie auch die anderen. Josef lässt die Arme sinken. Er würde jetzt hineingehen zu seinen Brüdern. Und ihm treten Tränen in die Augen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 45, die Verse 1 bis 15. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Er schickte alle Ägypter aus dem Raum. Kein Fremder sollte mehr dabei sein, wenn er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Als er mit ihnen allein war, brach er in Tränen aus. Er weinte so laut, dass die Ägypter es draußen hörten. Und bald wusste der ganze Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Aber sie brachten kein Wort heraus. So fassungslos waren sie. Er rief sie näher zu sich und wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht, macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. 2 Jahre herrscht nun schon Hungersnot und es kommen noch 5 Jahre, in denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist. Macht euch schnell auf den Weg und bringt meinen Vater die Botschaft. Dein Sohn Josef lässt dir sagen, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Komm hierher zu mir, besinn dich nicht lange. Du sollst in der Provinz Goschen wohnen, ganz in meiner Nähe. Bring deine Kinder und Enkel mit, dein Besitz und all dein Vieh, Schafe, Ziegen und Rinder. Die Hungersnot dauert noch 5 Jahre. Ich werde für euch sorgen, damit ihr keine Not leidet. Ihr seht doch mich mit eigenen Augen, fuhr Josef fort, dass ich es bin, der mit euch rede. Auch du, mein Bruder Benjamin. Ihr müsst meinem Vater alles erzählen, was ihr hier gesehen habt. Sagt ihm, was für eine Stellung ich hier in Ägypten habe. Bringt ihn hierher, so schnell es geht. Dann umarmte Josef seinen Bruder Benjamin und beide weinten vor Freude. Danach küsste er unter Tränen auch die anderen. Erst jetzt fanden die Brüder die Sprache wieder und sie redeten mit Josef. Eine Begegnung, die mich sehr bewegt. Als Josef sein bisheriges Leben im Rückblick überschaut, ergibt das plötzlich ein Bild für ihn. Ein Bild, in dem sich alle möglichen Steine zusammenfinden. Auch Steine, die er vorher überhaupt nicht einordnen konnte. Ein Bild von vielen Händen zusammengefügt und letztlich von Gott zu einem Bild verbunden. In der Vorbereitung stand auch ein weiterer Titel für diesen Gottesdienst im Raum. Gott würfelt nicht, er puzzelt. Ja, viel Wahres dran. Mir geht auch ein Satz aus dem Tagebuch von Søren Kierkegaard durch den Kopf. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr diese Gelegenheit habt und ergreift, aus eurem Leben mal so ein paar Schritte zurückzutreten und drauf zu gucken, dass ihr mit Blick auf euer Lebensmosaik entdecken könnt, wie Gott bereits viele einzelne Steine eures Lebens zu einem Bild verbunden hat. Ein Bild, auf das ihr selbst heute stolz und auch zufrieden und dankbar blicken könnt. In dem sich vielleicht auch so Steine finden, von denen ihr noch nicht so richtig wisst, was die da eigentlich sollen. Aber die Hoffnung im Herzen tragt, dass auch für diese Steine sich ein Platz finden wird. Und das wünsche ich euch, dass dabei eine Haltung entsteht, ein Blick der Dankbarkeit, der gelöst und befreit ist von allen Groll auf Menschen, die euch irgendwo im Weg gestanden haben oder das meiste passiert ja aus Unfähigkeit, nicht aus bösem Willen, oder die euch aktiv geärgert haben. Gelöst und befreit von allen Groll auch auf verpasste Chancen, Schicksalsschläge und Ungerechtigkeiten. Dass ihr dann ein Bild vor Augen habt, das euch Mut macht für die Zukunft und Freude an dem, was kommt. Amen.